Wer mehr Schaden anrichtet, der zahlt auch mehr. Ist doch eine faire Logik. Nur beim Schweizer CO2-Ausstoß, da scheint häufiger genau das Gegenteil der Fall zu sein.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
Mein Name ist Nico Meyer, herzlich willkommen. Ja, heute werfen wir einen kritischen Blick auf die ganz großen CO2-Verursacher in der Schweiz und wie diese zur Kasse gebeten werden. Eines der wichtigsten Instrumente ist hier das sogenannte Emissionshandelssystem, kurz EHS. Und genau das werden wir heute so richtig auseinandernehmen und dafür habe ich eine Expertin hier bei mir am Tisch, Alex Tiefenbacher, herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Sehr schön bist du hier. Du schreibst unter anderem für das Schweizer Online-Magazin Das Lamm mit Schwerpunkt Klima und hast zusammen mit Luca Mondgenass das Buch CO2-Ausstoß zum Nulltarif herausgebracht. Lass uns doch mal mit einer allgemeinen Einordnung beginnen. Was ist denn das Emissionshandelssystem ganz konkret?
Also wie du ja schon gesagt hast, so ganz grundsätzlich ist das Emissionshandelssystem das Politinstrument, mit dem die allergrößten Emittenten dazu gebracht werden sollten, dass sie für ihre Emissionen bezahlen. Und um das vielleicht ganz kurz ein bisschen einzuordnen in der gesamten CO2-Gesetzgebung der Schweiz, wir haben drei verschiedene Instrumente, die das machen sollten im Bereich der fossilen Brennstoffe. Das eine Instrument, das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist die CO2-Lenkungsabgabe. Und die ist im Moment bei 120 Franken pro Tonne CO2, die man emittiert. Und man kann sagen, das ist so mehr oder weniger die Norm. Das bezahlt man, wenn man zum Beispiel eine Erdölheizung hat zu Hause oder wenn man in einer Fabrik noch Erdgas einsetzt.
Sollte ich gerade sagen, das betrifft auch mich, diese Abgaben zahle auch ich als Privatperson.
Wenn du eine Ölheizung hast zum Beispiel, ja, genau. Und ich glaube, das ist auch wirklich soweit sehr bekannt, auch wegen der Abstimmung, die wir ja hatten 2021. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass es zwei Instrumente gibt in diesem Bereich, mit denen man sich befreien kann von dieser CO2-Lenkungsabgabe. Nicht die Privathaushalte, du bezahlst also weiterhin, aber die Firmen, die können sich befreien, entweder mit einer sogenannten Zielvereinbarung. Darum geht es aber nicht in unserem Buch, sondern um das zweite Instrument und das ist dieses Emissionshandelssystem.
Ganz genau. Und du sagtest eben, das ist dafür da, dass die ganz großen CO2-Verursacher auch zur Kasse gebeten werden. Wie funktioniert das denn ganz genau?
Also es wäre dazu da, in unserem Buch haben wir ja leider herausgefunden, dass sie eben nicht so viel bezahlen mussten. Also ganz grundsätzlich bei solchen Emissionshandelssystemen, also es gibt ja nicht nur das Schweizer Emissionshandelssystem, sondern auch noch andere, das ist einfach eine Art Politinstrument, genauso wie es Steuern gibt, gibt es auch Emissionshandelssysteme. Mhm. Und bei diesem Instrument geht das so, dass der Staat, der legt eine maximale Anzahl von Emissionsrechten fest, die vergeben werden. Also eigentlich müsste es auch eher Emissionsrechtehandel heißen, weil es werden nicht die Emissionen gehandelt, sondern das Recht, das man emittieren darf.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, legt der Bund fest, gesamtschweizerisch dürfen wir so und so viel CO2 ausstoßen oder einfach andere schädliche Gase. Das sind die Maximalwerte, die wir ausstoßen können.
Genau, dem sagt man den Cap. Und also dieser Maximalwert, der gilt dann einfach für alle Firmen, die im EHS drin sind. Und dann wird dieser Cap, diese Maximalmenge, die wird dann auch jedes Jahr ein bisschen reduziert. Das Ziel ist natürlich, dass man mal auf Null kommt und auch, dass durch diese Reduktion, dass dann auch der Preis steigt zum Emittieren. Und man will ja nicht, also der erste Grund ist nicht, dass man den Firmen das Geld wegnehmen will, sondern es geht auch darum, dass man ein Preissignal setzen kann, weil wenn man dann als Firma immer mehr bezahlen muss pro Tonne Emissionen, dann lohnt es sich irgendwann auch wirklich, dass man in die Transformation investiert.
Aber um den Mechanismus mal noch kurz zu verstehen, das heißt, jetzt hat der Bund festgelegt, so viel CO2 dürfen wir ausstoßen. Wie wird dann deshalb diese Firmen verteilt? Wie funktioniert das?
Also die Firmen, die können die entweder kaufen, das machen sie bei Auktionen, die vom Bundesamt für Umwelt durchgeführt werden, oder sie können sie auch untereinander handeln.
Das sind Zertifikate oder wie muss ich mir das
vorstellen? Genau, man sagt denen oft auch Zertifikate und da vielleicht gerade noch ein wichtiger Punkt, es geht aber bei diesen Zertifikaten geht es nicht um Kompensationen. Also da gibt es immer wieder mal ein bisschen Verwirrung, weil bei den ganzen Kompensationen, da spricht man ja auch von Kompensationszertifikaten. Aber wenn jetzt so eine EHS-Firma so ein EHS-Zertifikat abgibt, dann wird nirgends auf der Welt wird irgendwo ein Baum gepflanzt, der dann dereinst auch wieder Emissionen aus der Luft rausnehmen soll. Sondern es ist wirklich einfach nur, es ist das Recht, dass du eine Tonne CO2 in die Luft freisetzen darfst.
Und das hat keine Konsequenzen, dass nachher daraus irgendein Mechanismus entsteht, um dieses CO2 wieder zu binden oder irgendwie den Umweltschutz voranzutreiben.
Nein, das ist wirklich einfach nur eine Bewilligung. Eben deshalb wäre es wahrscheinlich schon besser, wenn man Emissionsrechtehandel sagen würde.
Gut. Jetzt haben wir diese Zertifikate, wie die heißen, die werden verteilt auf diese Firmen, die dann halt jedes Jahr ein bisschen weniger in der Gesamtheit CO2 ausstoßen dürfen. Von welchen Firmen sprechen wir denn da? Wer macht damit?
Das sind die wirklich, wirklich großen Emittenten. Und ursprünglich wurde das Emissionshandelssystem, das wurde konstruiert für zwei verschiedene Sektoren. Das ist die fossile Energiegewinnung und auf der anderen Seite die Schwerindustrie. Und in der Schweiz ist vor allem die Schwerindustrie drin, einfach weil wir gar nicht mehr so viel fossile Energiegewinnung haben. Und mit Schwerindustrie, da meine ich die Zementindustrie, die Aluminiumherstellung, aber zum Beispiel auch die Papierproduktion und natürlich die ganze Pharma- und Chemieindustrie in der Schweiz. Es sind auch nicht viele Firmen. Also in der Zeit, die wir untersucht haben in unserem Buch von 2013 bis 2020, das waren nur 50 Firmen. Mhm. Also wir haben ausgerechnet, das ist 0,01% aller Firmen in der Schweiz, aber die emittieren halt richtig viel. Die bringen zusammen 10% der territorialen Emissionen auf die Waage.
Mhm. Und ich nehme jetzt mal an, wenn das die ganz, ganz großen Player sind, alle anderen zahlen 120 Franken auf die Tonne, hast du gesagt. Etwas sagt mir, diese Firmen werden nicht 120 Franken auf die Tonne bezahlen, dann, wenn man es unterm Strich ausrechnet.
Genau, genau. Also es gibt noch ein paar Firmen, die zahlen sie auch nicht, aber das wäre nochmals ein anderer Podcast, glaube ich. Aber auf jeden Fall, die EAS-Firmen, die bezahlen eben die 120 Franken CO2-Abgabe nicht. Und sie müssen als Gegenleistung, müssen sie diese Emissionsrechte abgeben. Aber, das klingt jetzt ein bisschen absurd, sie müssen sie zwar abgeben, aber sie müssen sie halt nicht alle kaufen. Also in unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass in den vergangenen Jahren hat das Bundesamt für Umwelt hat so rund 95% von diesen Emissionsrechten, die haben sie gratis zugeteilt.
Also diese Emissionsrechte sind diese Zertifikate, die genau. Erlaubnis, so und so viel CO2 auszustoßen.
Genau, also die allermeisten mussten sie nicht kaufen, sondern sie haben sie gratis erhalten.
Warum das?
Gute Frage, ne? Also es ist wirklich ein bisschen absurd, weil man hat ja mit diesem Emissionshandelssystem hat man ein ziemlich komplexes Bezahlsystem konstruiert und jetzt sabotiert man sich ja gewissermaßen selber mit diesen Emissionsrechten, weil dadurch entsteht dann auch wieder kein Preissignal. Und die Antwort darauf, das ist das Stichwort Carbon Leakage, das heißt übersetzt so viel wie CO2-Leckage oder auch manchmal spricht man auch davor, dass die Treibhausgase auswandern könnten. Und das passiert zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Produktionsstätte in der Schweiz sagt, nö, also uns wird es jetzt hier langsam zu teuer, weil man zahlt ja für jede Tonne, zahlt man dann wieder etwas und wir verlegen jetzt unsere Produktion ins Ausland, irgendwohin, wo man halt nichts bezahlt für diese Emissionen. Und davor hat man Angst, weil also einerseits bringt es für den Klimaschutz nicht viel, weil die Emissionen sind nicht verschwunden, sondern sie sind dann einfach in einem anderen Land. Und andererseits wollen die Länder natürlich auch nicht die Industrie verlieren mit den Arbeitsplätzen, mit der Wertschöpfung, mit den Steuereinnahmen.
Gut, die Befürchtung kann ich ein Stück weit noch verstehen, dass dann Firmen halt irgendwo wandern, wo sie nichts bezahlen müssen. Aber ich denke, gerade wenn ich an die Schweizer Pharmaindustrie denke oder andere Bereiche, die sind ja hier verwurzelt, verankert. Es gibt viele andere Gründe, um hier zu bleiben. Also ist das wirklich so eine große Gefahr? Und ist das in allen Branchen so, dass man sagt, nein, die würde dann wegziehen?
Also wir haben viele Firmen haben wir gefragt, ob sie tatsächlich wegziehen würden. Es haben uns nicht so viele geantwortet. Die uns geantwortet haben, die haben eigentlich alle verneint. Aber man muss fairerweise, muss man schon auch sagen, dass so dieses Carbon Leakage, das muss nicht so direkt immer passieren, dass eine ganze Firma oder eine ganze Produktionsstätte auswandert. Es kann auch indirekter sein, einfach dadurch, dass sich die Nachfrage verschiebt, weil man ja ohne CO2-Preis billiger produzieren kann. Mhm. Aber die Wissenschaftlerinnen, mit denen wir geredet haben für das Buch, die haben uns schon gesagt, dass in der Wissenschaft besteht eigentlich Einigkeit, dass es Carbon Leakage geben kann. Was aber schlichtweg niemand sagen kann, ist, wie hoch es wäre, wenn man diese Gratis-Emissionsrechte nicht hätte. Und es kann auch niemand sagen, ob man vielleicht denselben Effekt auch mit weniger Gratisrechten erhalten hätte.
Aber wenn man jetzt sagt, diese Firmen erhalten diese Zertifikate, diese Abgaberechte einfach gratis, dann, wie du es vorhin gesagt hast, also man macht sich ja das eigene System kaputt. Warum sollten, also was soll das dann noch bringen, wenn die gratis weggegeben werden?
Ja, nicht viel. Also eben, also man sieht es ja auch in den Reduktionszahlen schlussendlich. Also kürzlich hat die Eidgenössische Finanzkontrolle einen Bericht herausgegeben. Da steht auch eine Zahl drin, wie viel das der Industriesektor über diese Zeit reduziert hat. Also der gesamte Sektor, das sind 20%. Und bei den EHS-Firmen waren es halt nur 10%.
Aber dann wird man ja nie die selbst gesteckten Ziele von der CO2-Reduktion auch annähernd erreichen.
Nein, also mit dieser, also die Gratis-Emissionsrechte sind schlussendlich einfach eben eine Präventionsmaßnahme gegen dieses Carbon Leakage. Und mit dieser Art von Präventionsmaßnahme kommen wir da nicht hin. Aber es gibt, also ein kleiner Hoffnungsschimmer gibt es schon, so aus der EU, weil dort plant man jetzt einen sogenannten Klimazoll einzuführen. Mhm. Also vielleicht muss man hier noch vorweg schicken, eben die Schweiz hat ihren Schweizer Emissionshandel, aber es gibt auch noch den europäischen und der Schweizer Emissionshandel, der ist verknüpft mit dem europäischen. Und im europäischen Emissionshandel, da kommt jetzt dann dieser Klimazoll und dort ist die Idee, dass man mit dem Klimazoll auch wieder gleich lange Spieße herstellen will für die innereuropäische Produktion wie für die außereuropäische Produktion. Einfach unter anderem Vorzeichen.
Also ein Klimazoll würde heißen, sobald eine Tonne CO2 ins Ausland verlagert wird, eben wir haben gesagt zum Beispiel, diese Firma geht irgendwo hin und produziert woanders, dass sie dann dort einen Zoll zahlen muss? Oder wie?
Nein, nicht ganz. Also es würde heißen, dass wenn jetzt eine Firma, nehmen wir das Beispiel Türkei, dass wenn eine Firma, die in der Türkei Stahl produziert, wenn sie den Stahl nachher in die EU rein importieren will, dann muss sie an der Grenze gleich viel bezahlen, wie das Stahlwerk bezahlt hat über das EAS im innereuropäischen Raum. Und dadurch würde es dann außerhalb und innerhalb wieder gleich teuer. Also jetzt macht man es ja mit den Gratis-Emissionsrechten gleich billig und mit dem Klimazoll würde man es gleich teuer machen. Dadurch hätte man keinen Anreiz mehr, die Produktion zu verschieben. Gleichzeitig könnte man aber auch wirklich die Emissionen bepreisen und hätte endlich so dieses Preissignal, das es braucht, damit die Transformation irgendwann auch wirklich starten kann.
Ach so. Aber ein Gedanke lässt mich noch nicht ganz los. Und das ist eben diese Zertifikate, nenne ich es jetzt wieder, die diese Firmen haben. Wenn die kriegen die vom Bund geschenkt. Jetzt kann es ja aber sein, dass ein Unternehmen vielleicht gar nicht so viel CO2 produziert hat, gar nicht all diese Zertifikate dann braucht. Dann sitzt sie auf geschenkten Zertifikaten. Und du hast es zuvor erwähnt, dass es Jahr für Jahr für Jahr weniger geben soll. Also stelle ich mir vor, der Preis für diese Zertifikate steigt dann auch.
Genau, also es ist eigentlich eine staatlich geplante Verknappung von diesem Gut, Emissionsrechte. Und du hast das richtig angesprochen, es gibt durchaus Firmen, die haben sogar mehr von diesen Emissionsrechten gratis erhalten, als sie selber brauchen und die können sie verkaufen. Und das ist eine Zahl, die wir ausgerechnet haben in unserem Buch. Wir haben berechnet, wie viel Wert das all diese überschüssigen Zertifikate haben, die am Schluss der letzten Handelsperiode, also Ende 2020, bei den Firmen noch so in Reserve gelegen haben. Und diese Zahl, das sind 360 Millionen, haben wir da ausgerechnet. Das klingt schon nach viel, aber die noch viel höhere Zahl, das ist, wie viel Geld, das der Staat den Firmen geschenkt hat, weil sie ja diese CO2-Abgabe nicht bezahlen mussten. Das waren 3 Milliarden.
Wow. Ja, das ist schon nochmal eine riesige Summe, die diese Unternehmen nicht bezahlt haben, weil sie einfach diese Zertifikate geschenkt bekommen haben. Aber dennoch die Zertifikate, die sie nicht gebraucht haben und jetzt auf der Seite waren, die 360 Millionen, das ist ja jetzt. Aber wenn das Gut weiter verknappt wird, die werden wertvoller.
Die werden wertvoller, ja. Also das lohnt sich, also jetzt aus der Perspektive von seinem Konzern, der übrige Zertifikate hat, lohnt es sich durchaus noch ein bisschen zu warten, bis der Preis steigt und die dann erst dann zu verkaufen.
Und es ist ja nicht mal der einzige Vorteil, den diese Firmen haben, die in diesem EHS, in diesem Emissionshandelssystem mit dabei sind. Das hattest du mir im Vorgespräch noch gesagt. Es gibt noch eine Rückverteilung, wovon diese Unternehmen dann wieder profitieren. Kannst du mir das noch kurz erklären, wie das
läuft? Genau. Also ganz grundsätzlich gelten eigentlich für alle Firmen in diesem EAS, also europäischer und Schweizer Emissionshandel, gelten eigentlich dieselben Regeln. Aber in der Schweiz profitieren die EAS-Firmen noch zusätzlich von einem Mechanismus und der geht zurück auf die CO2-Lenkungsabgabe. Da haben wir ganz am Anfang ja auch darüber gesprochen, dass auch du, wenn du eine Ölheizung hast, dass du diese 120 Franken pro Tonne bezahlen musst. Und dort ist der Mechanismus ja so, dass man das bezahlt, das geht zum Staat, aber dort bleibt nicht alles, sondern das wird zurückverteilt. Der größere Teil, 2/3, wird rückverteilt an die Wirtschaft und auch an die Bevölkerung. 1/3 geht ins Gebäudeprogramm, wird investiert und die 2/3, die gehen zurück. Und absurderweise sind die EAS-Firmen, obwohl sie ja gar keine CO2-Abgabe bezahlen, kriegen sie trotzdem Geld zurück bei dieser Rückverteilung.
Muss ich jetzt nochmal schnell aufbröseln, damit ich das ganz
klar verstehe. Das ist ein bisschen komplex.
Also die Firmen zahlen ein, sagen wir, sie zahlen 100 Franken ein, 1/3 davon geht dann wirklich in ein Umweltschutzprojekt, eben diese Gebäude, und 2/3 gehen dann wieder zurück an die Firmen. Warum zahlt man denn diese 2/3? Könnte ich die ja behalten?
Also der Sinn und Zweck ist, dass das ja eine Lenkungsabgabe ist. Das heißt, sie soll lenken. Mhm. Und dadurch, dass alle gleich viel bezahlen pro Tonne, Und nachher aber das wieder zurückverteilt. Wir profitieren schlussendlich die, die bereits einen klimafreundlichen Lebensstil haben oder eine klimafreundliche Produktion haben. Hm. Weil die haben unter dem Strich dann mehr. Aber eben dadurch, dass die Lenkungsabgabe auch an die EAS-Firmen zurückverteilt wird, funktioniert diese Lenkungswirkung auch nicht mehr. Weil dann geht die Verteilung nicht von klimaschädlich zu klimafreundlich, sondern sogar von klimaschädlich zu ultraklimaschädlich.
Und besonders die kriegen noch Geld, die schon die Zertifikate geschenkt
bekommen. Das noch obendrauf, ja.
Also das ist dann gleich doppelt und dreifach besser dastehen. Warum sind nicht alle Firmen dann in diesem EHS?
Es dürfen nicht alle, also das ist geregelt, welche Branchen das mitmachen. Es gibt ein paar, die müssen mitmachen, obligatorisch, aber eben, die werden hier zu etwas gezwungen, das für sie eigentlich viel besser ist. Und dann gibt es noch solche, die mitmachen dürfen.
Und da gibt es solche, die mitmachen dürfen und da gibt es einfach solche, die dann zu klein sind und die dürfen dann nicht mitmachen, weil sie Kriterien nicht
erfüllen. Ja, also es sind zwei Kriterien. Einerseits sind es die Branchen, also du musst zur richtigen Branche dazugehören, eben schwerindustrielle Branchen. Und dann musst du auch noch eine gewisse Menge an Emissionen haben, dass du mitmachen darfst.
Jetzt haben wir gezeigt, eben dieses Emissionshandelssystem, das ist ein Baustein, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Wie sieht es denn mit den anderen aus, die du auch schon kurz erwähnt hast? Sind die dann wenigstens ein bisschen griffiger? Weil das scheint ja nicht so das Gelbe vom Ei zu sein, wie wir hier umgehen.
Ja, nein, leider sieht es da auch nicht so viel besser aus. Also all diese Instrumente sind ja im CO2-Gesetz, sind die geregelt. Und das andere Instrument, wie man sich befreien kann von der CO2-Abgabe, das ist die sogenannte Zielvereinbarung mit Verminderungspflicht. Dort sind dann wie die zwei größten Emittenten sind dort drin. Und dort ist es im Moment auch so, dass das auch gerade diskutiert wird im Parlament. Und das Problem dort ist eigentlich, dass die sind auch von der CO2-Abgabe befreit und müssen die nicht bezahlen. Und die Eidgenössische Finanzkontrolle hat das kürzlich mal untersucht, was für eine Lenkungswirkung das Ganze hatte. Also Eidgenössische Finanzkontrolle ist eigentlich das höchste Prüforgan in der Schweiz. Und die kamen da auch zum Schluss, dass die Ergebnisse seien enttäuschend. Trotzdem will man es jetzt mit der neuesten Revision vom CO2-Gesetz, will man das Instrument ausweiten und das neu allen Firmen zugänglich machen.
Also das heißt, die größten Emittenten haben dieses Emissionshandelssystem, das funktioniert nicht wirklich groß. Die zweitgrößten haben ein System, das auch nicht funktioniert und das wird jetzt noch ausgeweitet.
Genau.
Ich hatte dich zuvor schon die Frage gefragt, dieses Emissionshandelssystem, kommen wir damit unseren Klimazielen bis 2050 auf Netto Null zu kommen näher? Wenn wir jetzt all diese drei Ebenen anschauen, wie sieht's denn dann aus? Aber wenn du das sagst, dann sieht's als Gesamtes nicht gut aus, um diese Ziele zu erreichen.
Also beim Emissionshandelssystem, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann kommen wir sicher nicht auf Null, oder? Also wir haben innerhalb von 8 Jahren haben wir -10% gehabt und kann man ja schnell ein bisschen ausrechnen. Also bis 2050 müssen wir spätestens auf Null sein. Da passen vielleicht noch 3 von diesen Handelsperioden, die 8 Jahre lang gehen, passen noch rein, aber dann haben wir nur -30%. Also das ist sicher zu wenig. Damit schaffen wir es nicht, nein. Aber wenn der Klimazoll jetzt kommt, dann könnte ein größeres Preissignal entstehen, ein größerer Druck, wirklich in die Transformation zu investieren.
Ja, wenn wir jetzt von diesem Klimazoll sprechen, das klingt ja wirklich einfach unglaublich gut. Ist der denn über alles hinweg wirklich jetzt einfach so die große Lösung?
Es gibt schon auch noch Probleme und Fragezeichen. Also einerseits wird er sehr langsam eingeführt. Diese Gratis-Emissionsrechte, die werden erst 2034 wirklich verschwunden sein. Dann ist in der Praxisumsetzung wird's auch schwierig, aber vor allem aus der Perspektive der Klimagerechtigkeit hat es noch ein großes Problem und zwar könnte es sehr teuer werden für gewisse Länder, vor allem auch vom globalen Süden. Ein Beispiel, das hier immer wieder gebracht wird, das ist Mosambik, dort wird Aluminium produziert, das wird auch in die EU exportiert und die müssten diesen Klimazoll dann auch bezahlen und das wäre teuer für Mosambik und das ist jetzt wirklich nicht das Land, das schuld daran ist, dass wir heute in der Klimamisere sind.
Gibt es etwas anderes, das die Schweiz hier konkret machen könnte, um diese Ziele wirklich auch sicher erreichen zu können?
Hey, also ganz grundsätzlich müsste man eben beim CO2-Gesetz nachschärfen. Und es gibt ein paar Dinge, die könnten wir auch unabhängig machen. Also zum Beispiel diese Rückverteilung von der CO2-Abgabe an die Firmen, die könnte man über das CO2-Gesetz, könnte man das regeln. Bei anderen Dingen muss man schon sagen, dass das immer ein bisschen mit in Kooperation mit der EU ist. Aber es gibt schon auch andere Beispiele, wo man den Firmen dann einfach nur einen Teil der CO2-Abgabe erlassen hat. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, damit man diese zwei Instrumente wieder stärker miteinander harmonisieren kann. Weil eigentlich crasht hier ja so ein internationales Instrument, also das EAS crasht mit der Schweizer Gesetzgebung ein Stück weit zusammen.
Wäre es denn nicht auch ein Ansatz zu sagen, okay, wir hören auf, diese Gratiszertifikate einfach so breit zu streuen, sondern prüfen wirklich, wo ist die Chance gegeben, dass da halt ein Unternehmen abfließt oder woanders hin geht, um zu produzieren? und sagen, okay, in diesem Falle machen wir das und sonst machen wir das nicht?
Wäre sicher wichtig. Also mit den Wissenschaftlerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen auch eben, da fehlt auch einfach noch Wissen. Weil es ist auch gar nicht so einfach, wirklich festzustellen, ob es jetzt Carbon Leakage geben kann oder nicht. Weil die haben ja kein experimentelles Setting, wo sie so ein Nullszenario haben. Also mit was kann man das vergleichen? Man kann schlussendlich nicht sagen, seht ihr, hier haben wir eine zweite Schweiz ohne diese Präventionsmaßnahme und es ist nichts passiert. Also man kann das Ganze wirklich immer nur simulieren und deshalb tappt da auch die Wissenschaft ein wenig im Dunkeln.
Und der zweite Punkt, der mir da auffällt, ist eben diese Rückverteilung, also diese Gelder, die die EHS-Firmen dann auch noch bekommen, dass man da doch schon mal den Riegel schiebt.
Mindestens da. Aber man muss auch sagen, das ist wieder der kleinere Teil. Also da wurde mal ausgerechnet auch von der Eidgenössischen Finanzkontrolle, das sind so etwa 16 Millionen. Wenn man das jetzt mit den 3 Milliarden vergleicht, die an CO2-Abgabe geschenkt wurden, ist das halt dann auch nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja.
Gut, aber mal den Blickwinkel noch gewechselt und ich kann sagen, ja gut, was bringt denn das alles? Ich meine, wir sind die kleine Schweiz. So viel Ausstoß haben wir nicht. Du hast selbst gesagt, eben die Schwerindustrie, die ist mir ja nicht mehr so zu Hause. Spielt das so eine riesige Rolle fürs globale Klima, was wir in der Schweiz hier tun?
Ja, ich finde die Frage immer so ein bisschen nicht so sinnvoll, weil schlussendlich muss ja jedes Land, es muss jeder Kanton, jede Stadt, jeder Haushalt, jede Privatperson muss ja schlussendlich auf Null kommen und uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das so zu machen. Und das Problem wird schlussendlich nicht kleiner, einfach nur, weil man eine kleinere Einheit anschaut. Und also wer dieses Argument wirklich bringen will, müsste meiner Meinung nach dann konsequenterweise sich dafür einsetzen, dass auf höherer Ebene wirklich etwas passiert. Also dann auf EU-Ebene oder sogar auf globaler Ebene, sich mit diesem Argument einfach in der Schweiz zurückzulehnen und zu sagen, nö, dann machen wir nichts, das scheint mir jetzt nicht so schlüssig.
Gut, aber dann genau die Frage, was muss denn geschehen auf internationaler Ebene oder was braucht es noch? Du hast diesen CO2-Zoll angesprochen. Ich nehme an, das alleine reicht nicht, es braucht weitere Bemühungen. Was konkret?
Also ich glaube, das geht in die richtige Richtung, weil ich glaube, schlussendlich ist es wichtig, dass wir eine globale Bepreisung haben von den Emissionen. Weil solange wir das nicht haben, sind wir immer ein Stück weit in der Geiselhaft von diesen international aufgestellten Firmen. Und da gibt es so eine Dynamik, dass dann die Länder sich anfangen zu unterbieten, wo man am billigsten emittieren kann. Und das darf natürlich nicht passieren. Und deshalb braucht es schlussendlich einen globalen Preis für CO2. Und nur wenn wir das haben, kommen wir auch ein Stück weit da aus dieser Pattsituation raus.
Dann hoffen wir, dass sich wirklich alles genau in diese Richtung bewegt. Alex Tiefenbacher, herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in ein System, das zuerst doch sehr kompliziert wirkt, aber wenn man es anschaut.
Gar nicht so schlimm, oder?
Nein, es macht alles sehr viel Sinn und ist sehr logisch. Danke herzlichst für deinen Besuch.
Danke auch.
Ja, und wenn dich die Thematik weiterhin interessiert und du nachlesen möchtest, wie die Missstände beim Emissionshandelssystem aufgedeckt werden, dann empfehle ich dir das Buch CO2-Ausstoß zum Nulltarif. Einen Link dazu findest du in der Beschreibung dieser Episode. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teilen sie doch mit einem Menschen, bei dem du denkst, doch, das könnte ihn oder sie richtig interessieren. Oder teile sie einfach mal im Familienchat. In diesem Sinne, danke herzlichst.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.